Das 12. Kapitel. Der Lumpenball. Nach dem Abendessen, das eine Stunde früher als sonst stattgefunden hatte, eilten die Gäste in ihre Zimmer und verkleideten sich. Gegen 10 Uhr abends füllten sich die Säle, die Halle, die Bar und die Korridore mit Apachen, Bettlern, Zigeunerinnen, Leierkastenmännern, Indianerinnen, Einbrechern, Wilddieben, Zofen, Negern, Schulmädchen, Prinzessinnen, Schutzleuten, Menschenfressern, Spanierinnen, Vagabunden, hochbeinigen Pagen und Trappern. Es trafen übrigens auch auswärtige Verbrecher, Gepäckträger und Wahrsagerinnen ein, Gäste anderer Hotels. Sie unterschieden sich von den anderen dadurch, dass sie Eintritt zahlen mussten. Sie taten es gern. Die Kostümbälle im Grand Hotel dauerten bis zum Morgengrauen. Die Direktion hatte 2 dörfliche Kapellen engagiert. In sämtlichen Sälen erscholl Tanzmusik. Scharen von Einheimischen waren da, in ihren wunderschönen alten Trachten. Die Bauern sollten gegen Mitternacht bodenständige Tänze vorführen. Schuhplattler, Watschentänze und andere international berühmte Sitten und Gebräuche. Die Tanzweisen vermischten sich, da in jedem Saal etwas anderes gespielt wurde, zu einem wilden, ohrenbetäubenden Lärm. Papierschlangen und Konfetti flogen durch die Luft. Bauernburschen trieben etliche Ziegen und ein schreckhaftes Schwein durch die Säle. Das Ferkel und die zur Lustigkeit entschlossenen Damen quiekten um die Wette. In der Halle war eine Tombola errichtet. Alles, was überflüssig und entbehrlich ist, war in Pyramidenform vereinigt worden. Die Lose und die Gewinne bezog der Tanzlehrer seit Jahren von einer Münchner Firma. Und der Reingewinn der Lotterie fiel aufgrund eines Gewohnheitsrechtes an ihn. Kesselhut hatte während des Abendessens mitgeteilt, dass im großen Saal ein Tisch mit 3 Stühlen reserviert sei. Schulze und Hagedorn saßen, von verkleideten Menschen umgeben, an dem für sie bestellten Tisch und warteten auf den Besitzer der gutgehenden Schifffahrtslinie. Dr. Hagedorn war hemdsärmlich. Den Hals umschlang ein großes, rotes Taschentuch. Auf dem Kopf trug er eine schief und tief ins Gesicht gezogene Reisemütze. Er stellte ganz offensichtlich einen Apachen dar. Schulze hatte sich noch weniger verwandelt. Er trug diesmal allerdings innerhalb des Hotels seine übliche sportliche Ausrüstung. Den violetten Anzug, die Wickelgamaschen, die kleeblättrigen Manschettenknöpfe, die schwarz-samtenen Ohrenklappen und die feurig-rote Pudelmütze. Ihm wurde langsam heiß. »Wo sind die Schlittschuhe?« fragte Hagedorn.
»Hören Sie auf«, bat Schulze. »Erinnern Sie mich nicht an meinen Hinterkopf. Ich hatte völlig vergessen, wie hart so eine Eisbahn sein kann. Als Schlittschuhläufer werde ich nicht mehr auftreten.«
»Und Sie hatten sich so darauf gefreut«, sagte Hagedorn mitleidig.
»Das ist nicht weiter schlimm«, erklärte Schulze. »Ich hatte mich vorübergehend in meinem Alter geirrt.«
Er lächelte freundlich.
»Wie gefallen Ihnen aber meine Dekorationen, junger Freund?«
Er schaute sich zufrieden um. Hagedorn erklärte, hingerissen zu sein.
»Das ist recht«, sagte Schulze. »Doch wo steckt unser lieber Kesselhut?«
In diesem Augenblick füllte jemand, der hinter ihnen stand, die 3 Weingläser.
»Wir haben keinen Wein bestellt«, sagte Hagedorn erschrocken. »Ich möchte ein helles Bier haben.«
»Ich meinerseits auch«, meinte Schulze.
Da lachte der Kellner, und als sie sich erstaunt umdrehten, war es gar kein Kellner, sondern Herr Johann Kesselhut. Er trug die Toblersche Livree, seinen altgewohnten, geliebten Anzug, und blickte Herrn Schulze um Entschuldigung bittend in die Augen.
»Großartig«, rief Hagedorn. »Ich will Sie nicht kränken, Herr Kesselhut, aber Sie sehen wie der geborene herrschaftliche Diener aus.«
»Ich fühle mich nicht gekränkt, Herr Doktor«, sagte Kesselhut. »Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich Diogenes sein.« Die 3 Männer amüsierten sich königlich, jeder auf seine Weise. Herr Kesselhut beispielsweise stand, obwohl er schließlich Besitzer einer Schifffahrtslinie war, glückselig lächelnd hinter dem Stuhl, auf dem Schulze saß, und nannte den armen Kerl, der die Eisbahn hatte kehren müssen, bei jeder Gelegenheit gnädiger Herr. Und Schulze rief den Reeder Kesselhut unentwegt beim Vornamen.
»Johann, bitte Feuer!«
und
Johann, Sie trinken zu viel. Und Johann, besorgen Sie uns 3 Schinkenbrote.
Hagedorn meinte, Kinder, das klappt, als ob ihr die Rollen jahrelang einstudiert hättet.
Sie sind ein Schlaumeier, sagte Schulze.
Und Kesselhut lachte geschmeichelt. Später kam der dicke Herr Lenz an den Tisch. Er hatte sich als Kaschemmenwirt verkleidet, trug eine halbleere Flasche Danziger Goldwasser unterm Arm und fragte Schulze, ob er sich denn nicht an der Prämierung der 3 gelungensten Lumpenkostüme vormerken lassen wollte.
»Sie kriegen todsicher den 1. Preis«, sagte er. »So echt wie Sie können wir anderen ja gar nicht aussehen. Wir sind ja bloß verkleidet.«
Schulze ließ sich überreden und ging mit Lenz zu Professor Heltei, der die Startnummern für den Wettbewerb zu verteilen hatte. Doch der Tanzlehrer zwirbelte den Schnurrbart und sagte, »Tut mir leid, mein Lieber, Sie fallen nicht unter die Bestimmungen. Sie sind nicht kostümiert. Sie sehen nur so aus. Sie sind ein Professional.« Lenz war, weil er Rheinländer war, leicht erregbar. Aber der Professor blieb hart.
»Ich habe meine Anweisungen«, erklärte er abschließend.
»Na denn nicht, liebe Tante«, sagte Schulze und machte kehrt.
Als er zum Tisch zurückkam, war Hagedorn verschwunden. Johann hockte solo und sprach dem Alkohol zu. Ein kleines Schulmädchen in einem kurzen Rock und mit einem Ranzen auf dem Rücken hat ihn weggeholt, berichtete er. Es war die Dame aus Bremen. Sie gingen auf die Suche und gerieten versehentlich an die Tombola. Johann kaufte auf Toblers Befehl 30 Lose. 8 Gewinne waren darunter, und zwar eine gerahmte Alpenlandschaft, die von einem einheimischen Ölmaler stammte. Ein großer Teddybär, der Mu sagen konnte. Eine Flasche Kölnisch Wasser. Noch eine Flasche Kölnisch Wasser. Noch ein Teddybär. Eine Rolle Papierschlangen. Ein Karton Briefpapier. Und noch eine Flasche Kölnisch Wasser. Sie beluden sich mit den Gewinnen und ließen im Nebenzimmer eine Blitzlichtaufnahme machen.
»Des Jägers Heimkehr«, meinte der Geheimrat.
Und dann drängten sie sich weiter durch das Gewühl, von Saal zu Saal, durch alle Korridore. Aber Hagedorn war nicht zu finden.
»Wir müssen ihn finden, Johann«, sagte der Geheimrat. »Das Bremer Schulmädchen hat ihn natürlich verschleppt. Dabei hat er mich auf beiden Knien beschworen, ihm eine Art Mutter zu sein.«
In der Bar war der verlorene Sohn auch nicht. Johann nahm die Gelegenheit wahr und begann, die Gewinne wegzuschenken. Das Kölnisch Wasser fand bei den Bauernmädchen reißenden Absatz. Eine der Holländerinnen bekam ungefragt die ölgemalte Alpenlandschaft in die Hand gedrückt und bedankte sich holländisch.
»Wir verstehen dich ja doch nicht«, erwiderte Johann unwillig, gab ihr den Karton mit dem Briefpapier als Zugabe und sagte,
»Kein Wort weiter.« Sie kehrten an ihren Tisch zurück. Hagedorn war noch immer nicht da. Johann setzte die 2 Teddybären auf den 3. Stuhl. Der Geheimrat nahm die schwarzen Ohrenklappen ab.
»Es ist merkwürdig«, erklärte er. »Aber ohne Ohrenklappen schmeckt der Wein besser. Was um alles in der Welt hat das Gehör mit den Geschmacksnerven zu tun?«
»Nichts«, sagte Johann. Anschließend begannen sie zu experimentieren. Sie hielten sich die Ohren zu und tranken. Sie hielten sich die Augen zu und tranken.
»Fällt Ihnen etwas auf?«, fragte Tobler.
»Jawohl«, antwortete Johann. »Sämtliche Leute starren herüber und halten uns für blödsinnig.«
»Was fällt Ihnen sonst noch auf?«
»Man kann machen, was man will. Der Wein schmeckt großartig. Prosit!« Währenddem saß Frau Kasparius, eine große Schleife im Haar und auch sonst als halbwüchsiges Schulmädchen verkleidet, mit dem Apachen Fritz Hagedorn in dem verqualmten, überfüllten Bierkeller. An ihrem Tisch saßen außerdem noch viele andere Gäste. Sie waren ebenfalls kostümiert, aber sie litten darunter. Das rund 30-jährige Schulkind klappte den Ranzen auf, holte eine Puderdose heraus und betupfte sich die freche Nase mit einer rosa Quaste. Der junge Mann sah ihr zu.
»Was machen die Schularbeiten, Kleine?«
»Ich brauche dringend ein paar Nachhilfestunden, vor allem in Menschenkunde, da tauge ich gar nichts.«
»Du musst warten, bis du größer wirst«, riet er. »Auf diesem Gebiet lernt man nur durch Erfahrung.«
»Falsch«, sagte sie. »Wenn es danach ginge, müsste ich die Beste in der ganzen Klasse sein. Aber es geht nicht danach.«
»Schade. Dann war dein ganzer Fleiß vergeblich. Oh, du armes Kind.«
Sie nickte.
Was willst du denn mal werden, wenn du aus der Schule kommst?
Straßenbahnschaffner, sagte sie. Oder Blumenförster. Oder am allerliebsten Spazierführer.
Aha, das ist aber auch ein interessanter Beruf. Ich wollte eigentlich Schneemann werden. Schneeleute haben über ein halbes Jahr Ferien.
Heißt es nicht Schneemänner?
Es heißt Schneeleute. Aber als Schneemann braucht man das Abitur.
Und was sind Sie stattdessen geworden?
Fragte sie. Erst war ich Tortenzeichner, antwortete er. Und jetzt bin ich Selbstbinder. Man hat sein Auskommen. Ich besitze einen eigenen Wagen, einen Autobus, wegen der großen Verwandtschaft. Wenn du einmal in Berlin bist, fahre ich dich herum. Ich habe Blumenkästen am Chassis.
Das Schulmädchen klatschte in die Hände. Schön, rief sie. Mit Pelargonien?
Natürlich, sagte er. Andere Blumen passen überhaupt nicht zu Autobussen.
Nun wurde es den anderen Leuten am Tisch endgültig zu viel. Sie zahlten und gingen fluchtartig ihrer Wege.
Das Schulkind freute sich und sagte, »Wenn wir noch lauter sprechen, haben wir in 10 Minuten das Lokal ganz für uns allein.«
Der Plan zerschlug sich. Erst kam Lenz, der Kaschemmenwirt. Seine Flasche Goldwasser war leer. Er bestellte Burgunder und sang rheinische Lieder. Und dann erschien Frau von Mallebray mit Baron Keller. Sie ging, weil sie schöne, schlanke Beine hatte, als Palastpage gekleidet. Keller trug seinen Frack. Man begrüßte einander so freundlich wie möglich.
»Im Frack?« fragte Hagedorn erstaunt.
Keller klemmte das Monokel noch fester.
»Ich kostümiere mich nie. Es liegt mir nicht. Ich kann sowas nicht komisch finden.«
»Aber im Frack zum Lumpenball?« meinte das kleine Schulmädchen.
»Warum denn nicht?« bemerkte der dicke Lenz. »Es gibt doch Lumpen im Frack.«
Und dann lachte er ausschweifend. Der Baron verzog den Mund, und Hagedorn erklärte, leider gehen zu müssen.
»Bleiben Sie doch noch«, bat der Page,
und das Schulmädchen begann laut zu schluchzen. »Ich habe mein Wort verpfändet«, meinte der junge Mann. »Wir Apachen sind ein emsiges Volk. Es handelt sich um einen Einbruch.«
»Was wollen Sie denn stehlen?« fragte Lenz.
»Einen größeren Posten linker Handschuhe«, sagte Hagedorn geheimnisvoll. Er legte einen Finger an den Mund und entfernte sich schnell.
Die beiden älteren Herren winkten, als sie ihn kommen sahen.
»Wo waren Sie mit dem Schulmädchen?« fragte Schulze sittenstreng. »Habt ihr gut gefolgt?«
»Lieber mütterlicher Freund«, sagte der junge Mann, »wir haben nur davon gesprochen, was die Kleine, wenn sie aus der Schule kommt, werden will.«
»Pfui, Herr Doktor«, rief Kesselhut.
»Na, und was will sie werden?« fragte Schulze.
»Sie weiß es noch nicht genau. Entweder Blumenförster oder Spazierführer.«
Die beiden älteren Herren versanken in Nachdenken. Dann sagte Kesselhut, der sich wieder hinter Schulzes Stuhl gestellt hatte, »Na denn, Prost!«
Sie tranken. Und er fuhr fort,
»Gnädiger Herr, darf ich mir eine Bemerkung erlauben?«
»Ich bitte darum, Johann«, sagte Schulze.
»Wir sollten jetzt vors Hotel gehen und auf Kasimirs Wohl trinken.«
Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Kesselhut belud sich mit einer Flasche und 3 Gläsern. Schulze übernahm die Teddybären. Dann spazierten die 3 Männer im Gänsemarsch durch die Säle. Hagedorn schritt voran. Im grünen Saal störten sie die Preisverteilung für die gelungensten Kostüme. Im kleinen Saal behinderten sie durch ihren Vorbeimarsch die von Professor Heltei arrangierten Tanz- und Pfänderspiele. Würdig und ein wenig im Zickzack marschierend bahnten sie sich unbeirrt ihren Weg. Der Portier, den besonders waghalsige Ballbesucher mit Konfetti und Papierschlangen verziert hatten, verbeugte sich vor Hagedorn und blickte giftig zu Schulze hinüber, der die Teddybären emporhob und laut zu ihnen sagte,
»Schaut euch einmal den bösen Onkel an! So etwas gibt's wirklich!«
Kasimir, der Husaren-Schneemann, sah wieder ganz reizend aus. Die 3 Männer betrachteten ihn voller Liebe. Es schneite. Schulze trat vor.
»Bevor wir auf das Wohl unseres gemeinsamen Sohnes anstoßen«, sagte er feierlich, »möchte ich ein gutes Werk tun. Es ist bekanntlich nicht gut, dass der Mann allein sei. Auch der Schneemann nicht.«
Er ging langsam in Kniebeuge und setzte die Teddybären, einen zur rechten und einen zur linken Kasimirs, in den kalten Schnee.
Nun hat er wenigstens, auch wenn wir fern von ihm weilen, Gesellschaft.«
Dann füllte Herr Kesselhut die Gläser. Aber der Rest Wein, der in der Flasche war, reichte nicht aus. Und Johann verschwand im Hotel, um eine volle Flasche zu besorgen. Nun standen Schulze und Hagedorn allein unterm Nachthimmel. Jeder hatte ein halbvolles Glas in der Hand. Sie schwiegen. Der Abend war sehr lustig gewesen, aber die beiden Männer waren plötzlich ziemlich ernst. Ein sich leise bewegender Vorhang von Schneeflocken trennte sie. Schulze hustete verlegen. Dann sagte er:
»Seit ich im Krieg war, habe ich keinen Mann mehr geduzt. Frauen, na ja, da gibt es Situationen, wo man schlecht Sie sagen kann. Ich möchte, wenn es dir recht ist, mein Junge, den Vorschlag machen, dass wir jetzt Brüderschaft trinken.«
Der junge Mann hustete gleichfalls. Dann antwortete er: »Ich habe seit der Universität keinen Freund mehr gehabt. Ich hätte mich nie getraut, Sie um Ihre Freundschaft zu bitten. Menschenskind, ich danke dir.«
»Ich heiße Eduard«, bemerkte Schulze.
»Ich heiße Fritz«, sagte Hagedorn.
Dann stießen sie mit den Gläsern an, tranken und drückten einander die Hand. Kesselhut, der, eine neue Flasche unterm Arm, aus der Tür trat, sah die beiden, ahnte die Bedeutung dieses Händedrucks, lächelte ernst, machte behutsam Kehrt und ging in das lärmende Hotel zurück.